Kürzlich fand ja die Münchner Sicherheitskonferenz statt, bei der die Konflikte zwischen dem Westen und Russland im Mittelpunkt standen. Fast unmittelbar im Anschluss daran kam das sogenannte Minsk-II-Abkommen zustande, in dem ein Waffenstillstand in der Ukraine vereinbart wurde. Im Interview hier nun Jürgen Wagner von der Tübinger Informationsstelle Militarisierung zur Frage, wie diese Vorgänge zu bewerten sind. Vielleicht zuerst mal, was ist die Münchner Sicherheitskonferenz?
Ja, die Münchner Sicherheitskonferenz ist zuerst mal ein Treffen vor allem vorrangig westlicher Vertreter aus Politik, Medien, Wirtschaft und Militär, die sich da jedes Jahr zusammenfinden, um die aus ihrer Sicht wesentlichsten Fragen von Sicherheits- und Militärpolitik zusammen zu bereden. Vielleicht, was man auch wissen muss, das ist vorrangig auch eine staatlich finanzierte Veranstaltung. Also 500.000 Euro kommen da direkt aus dem Staatssäckel plus Sachkosten etc. Also rund mit 1 Million wird das Ganze subventioniert. Diese Sicherheitskonferenz hat aus meiner Sicht vor allem zwei Funktionen. Die erste Funktion ist, die Konferenz dient so einer Art von interner Verständigung. Das heißt, es gibt viele Randgespräche, Hintergrund, irgendwie Zimmergespräche etc. pp., wo sich diese Establishment-Vertreter oder wie man sie auch immer nennen will, über die Bedürfnisse westlicher Sicherheitspolitik erstmal intern austauschen und einen Konsens formulieren können. Und es gibt eben auch eine externe Funktion dieser Sicherheitskonferenz, nämlich es ist eigentlich dann so Anfang des Jahres die große Showbühne, wo westliche Akteure auch das, was jetzt sozusagen sicherheits- und militärpolitisch ansteht und Sache ist, einem breiteren Publikum ja versucht zu verkaufen. Insgesamt von der Bedeutung von der Konferenz fand ich es ganz interessant, weil sie selber jetzt auf eine neue Studie der Universität von Pennsylvania hingewiesen hat, die zum Ergebnis kam, dass das weltweit die wichtigste Konferenz, die von der Denkfabrik abgehalten wird, sei. Und aus dem Grund ist es eben auch so, dass natürlich für die großen Aufschläge tatsächlich, wo die großen neuen Linien eingezogen werden, in der Regel auch sehr, sehr häufig diese Sicherheitskonferenz gewählt wird. Letztes Jahr eben 2014 war es ja relativ deutlich, dass Joachim Gauck als Bundespräsident eben die Sicherheitskonferenz als Bühne wählte, um da seinen großen Aufschlag mit der Forderung nach einer neuen deutschen Großmachtpolitik ja an den Mann zu bringen, buchstäblich und der Bevölkerung unterzujubeln. Ziemlich gruselig fand ich dann in dem Zusammenhang eben auch, dass der Leiter der Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, kurz vor Beginn der diesjährigen Veranstaltung auch meinte, die Gauck-Rede 2014 sei, Zitat, die Ouvertüre eines Dramas gewesen, dessen Hauptakt wir 2015 erleben werden. Das ist ja vor dem Hintergrund eigentlich, was 2014 dann passiert ist, schon fast wie eine Drohung zu verstehen.
Was waren die Hauptthemen auf der Sicherheitskonferenz?
Na, es ging um eine ganze Reihe von Fragen, aber es war natürlich relativ klar, dass neben Fragen der weiteren Forcierung von EU-Militarisierung, Waffenlieferung und dergleichen, also an zum Beispiel im Kontext Islamischer Staat, es aber hauptsächlich und vor allem eben um die westlich-russischen Beziehungen und da natürlich um den Konflikt, dahinterstehenden wesentlichen Konflikt Ukraine, Russland und der Westen ging und gehen würde. Man hat da schon relativ in der Choreografie natürlich auch geschaut, dass die präferierten Akteure auch gut platziert werden. Das heißt, sehr, sehr früh wurde der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko mit einem Panelbeitrag irgendwie gewürdigt, in Anführungszeichen, wo er sehr massiv die Forderung dann vorgebracht hatte, dass der Westen nun auch mit einer ganz neuen Qualität von Waffenlieferungen die ukrainischen Regierungstruppen in der Auseinandersetzung gegen die sogenannten prorussischen Akteure in der Ostukraine stützen müsse. Und das wurde dann kurz vor der Sicherheitskonferenz, diese Forderung nach Waffenlieferungen auch in den USA ganz prominent auf die Agenda gehoben. Da ist, ich glaube, 3 Tage vor der Sicherheitskonferenz ein Expertenbericht von 3 der wichtigsten Denkfabriken veröffentlicht worden, unter anderem von der Brookings-Institution. Das ist faktisch die Denkfabrik der Demokraten in den USA. Und dieser Expertenbericht hat dann eben auch gefordert, dass jetzt offensive Waffensysteme im Wert von $3 Milliarden in den nächsten 2-3 Jahren an die ukrainischen Regierung geliefert werden müsste. Offensive Waffensysteme deswegen, weil natürlich die ukrainischen Regierungstruppen schon lang beliefert werden, aber bislang zumindest offiziell nur mit sogenannten defensiven Waffensystemen. Jetzt will man da sozusagen nochmal einen Qualitätsschub hinbekommen. Und auf der Sicherheitskonferenz selber war es dann eben US-Vizepräsident Joseph Biden, der auch diese Forderung mehr oder minder offen aufgegriffen hatte. Und noch deutlicher dann die Republikaner John McCain und Lindsey Graham, die ganz vehement dann darauf gedrängt hatten, dass nicht nur die USA, sondern generell die sogenannte internationale Gemeinschaft nun diese offensiven Waffensysteme und Waffenlieferungen und Aufrüstung der ukrainischen Regierungstruppen auf die Agenda heben sollten. Diese Forderung nach den Waffensystemen hat einen ganz entscheidenden Pferdefuß, den man wissen muss, um zu bewerten, wie weitreichend eigentlich dieses Ding ist. Nämlich, Nach allem, was man hört aus Militärkreisen, sind diese Waffensysteme relativ komplex und von ukrainischen Regierungstruppen schlicht und ergreifend nicht bedienbar. Das heißt, wenn man diese Waffensysteme an ukrainische Regierungstruppen liefert, müsste man theoretisch westliches Personal mit dazustellen, um diese Waffensysteme zu bedienen. Das heißt, das wäre dann eigentlich ein Schritt zu einer direkten militärischen Involvierung auch ganz offiziell des Westens in diesen Konflikt hinein.
Gerade wegen der Frage der Waffenlieferungen hat es ja scheinbar am Rande der Sicherheitskonferenz ziemlich gerappelt. Was ist da vorgefallen?
Ja, gerappelt hat es ganz offensichtlich zwischen Deutschland und den USA oder primär vor allem zwischen Deutschland und den USA. Da muss man zuerst mal natürlich sagen, auch in Deutschland gibt es Befürworter von einer Lieferung von offensiven Waffensystemen an die ukrainischen Regierungstruppen. Da hat sich zum Beispiel dann eben jener Wolfgang Ischinger, der Leiter der Sicherheitskonferenz, unmittelbar vor der Veranstaltung hervorgetan und hat eben solche Waffenlieferungen gefordert. Auf der Sicherheitskonferenz selber war es aber dann so, dass sowohl Kanzlerin Merkel als auch Außenminister Steinmeier diesen Waffenlieferungen eine ziemlich deutliche Absage erteilt hatte. Und dem Vernehmen nach hat es an dieser Stelle dann relativ heftige Konflikte mit den USA gegeben. Es gab dann einen Bericht in der Bild-Zeitung, dass sich die US-Delegation am Freitag vor Beginn der Sicherheitskonferenz im stillen Kämmerlein sozusagen getroffen hätte und die Marschroute vorgegeben worden sei, vor allem erstmal von Victoria Nuland, die Leiterin für Europafragen im US-Außenministerium und vielen wahrscheinlich durch das berühmte Fuck the EU-Zitat bekannt. Die hatte sozusagen die US-Delegation, so zumindest die Medien berichtet, relativ heftig darauf eingeschworen, dass die wesentliche Zielsetzung der US-Delegation bei der Sicherheitskonferenz sein müsse, die Skepsis der Europäer und vor allem der deutschen Regierung gegenüber diesen Waffenlieferungen aufzubrechen, und hat das Ganze auch noch mit relativ abschätzigen Bemerkungen dann gegenüber der deutschen Russlandpolitik etc. ja garniert, das Ganze.
Bewertest du das als einen tiefen Bruch zwischen den USA und Deutschland?
Teils, teils. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, genau zu wissen, was da abgelaufen ist. Manchmal spielt man ja auch im internationalen Parkett Good Cop, Bad Cop oder sowas. Ich denke aber schon, dass man sagen kann, dass es doch eindeutig Interessensunterschiede zwischen Deutschland und den USA in der Behandlung der aktuellen Ukraine-Russland-Konflikte gibt. Das heißt, ich denke schon, dass man sagen kann, dass die USA stärker auf eine Totaleskalation drängen, was einfach auch mit relativ einfachen Interessenslagen zu tun hat. Die USA haben einen vergleichsweise vollkommen vernachlässigbaren Außenhandel mit Russland, auch mit der Ukraine, haben ein großes Interesse dran, einen Keil zwischen Russland und Deutschland, / die EU zu treiben etc. Demgegenüber hat zwar Deutschland die ganze Eskalation in der Ukraine lange aktiv auch so mitbetrieben, wie wir es jetzt erleben mussten, haben aber inzwischen, glaube ich, eine etwas andere Position als die USA, dass sie es nicht vollkommen aus dem Ruder laufen lassen wollen. Das hängt schlicht und ergreifend mit dem relativ hohen deutschen Außenhandel zusammen mit Russland, wo sich ja auch derzeit im Ostausschuss der deutschen Wirtschaft gewisse Kräfte formieren, die durchaus ein Interesse haben, dass es hier nicht komplett zum Desaster kommt. Dazu kommt noch die starke Gasabhängigkeit Deutschlands, aber auch vor allem anderer EU-Länder gegenüber Russlands, die dann etwas, ohne das beschönigen zu wollen, die deutsche Regierung hat eine furchtbare Politik da gemacht, aber einen etwas vorsichtigeren Kurs anraten. Das sieht man eben auch übrigens dann konkret an der Frage, wer von welchen Akteuren unterstützt wird in der Ukraine. Also Poroschenko und Klitschko, die von Deutschland und der EU stark unterstützt werden, sind etwas vorsichtiger in ihren Eskalationsplänen, als das Jasenjuk ist, der hauptsächlich als Klient der USA gilt. Trotz dieser Interessenskonflikte, die ich durchaus eben als vorhanden sehe, sollte man das aber auch nicht überbewerten. In den Grundfragen, das hat auch eben die Sicherheitskonferenz gezeigt, sind sich Deutschland und die USA da durchaus einig. Und vor allem sind sie sich in der wesentlichen Frage einig, nämlich dass es nur einen einzigen Schuldigen gibt in der ganzen Angelegenheit, und das sei Russland. Man ist sich komplett darüber einig, dass die aggressive NATO-Expansionspolitik überhaupt keine Rolle dabei spielen würde, wie Russland irgendwie dann schlussendlich reagiert hat. Man ist sich komplett einig, dass auch die eigene Unterstützung des Umsturzes in der Ukraine keinerlei Rolle gespielt hat etc. Und deswegen ist man sich natürlich auch völlig einig, dass man das alles Russland in die Schuhe zu schieben hätte und auch nur in Russland eine Änderung der Politik angeraten sei. Und dass man hier eben auf komplett unterschiedliche Wahrnehmungen getroffen ist, das wurde relativ deutlich beim Auftritt von Sergei Lavrov, dem russischen Außenminister, bei der Sicherheitskonferenz. Der hat nämlich genau die Gegenposition logischerweise formuliert, hat sich dann hingestellt und gemeint, naja, der Westen müsse sich jetzt doch mal entscheiden, ob er bereit ist, Russland an irgendeiner Form von Sicherheitsarchitektur zu beteiligen oder eben auf Konfrontationskurs weitersetzt. und hat auch zur Ukraine selber dann gesagt, was sich da abgespielt hat, war ein westlich unterstützter Staatsstreich, der jederzeit eigentlich unter Kontrolle der Amerikaner und da im Kielwasser auch der EU vonstatten ging. Steinmeier hat dann auf diese Vorwürfe von Lavrov wiederum reagiert, indem er einfach nur nassforsch meinte, irgendwie die Ausführungen des Kollegen Lavrov seien nicht besonders hilfreich für eine Lösung der Krise. Also es gibt hier auch überhaupt keinerlei Bereitschaft, in irgendeiner Weise eine eigene Verantwortung an dem Konflikt mit zu erkennen, und hat dann stattdessen diese relativ dumme Gegenüberstellung dann gemacht. Irgendwie auf der einen Seite stände jetzt hier so eine europäische Friedensordnung, meinte Steinmeier, und die träfe jetzt eben auf einen ausschließlich durch machtpolitische Logik und dem Streben nach geopolitischen Einflusssphären dominierten Russland, und das sei der Kern des Konfliktes. Der Kern des Konfliktes ist natürlich, dass auch die Europäische Union eine geopolitische Machtpolitik und Einflusssphären-Erweiterungspolitik betreibt, die da eben jetzt ganz massiv mit Russland kollidiert. Ja, das ganze Dilemma, ich gebe ihm ja selten recht, hat dann Wolfgang Ischinger relativ konsterniert als Leiter der Sicherheitskonferenz in München auf den Punkt gebracht, indem er dann anmerkte, dass offensichtlich der Westen und Russland aus komplett unterschiedlichen Geschichtsbüchern lesen würden. Und damit hat er eigentlich natürlich das Dilemma ziemlich genau auf den Punkt gebracht und auch die Schwierigkeiten, aus dem Drama rauszukommen, wenn man so vollständig und komplett unterschiedliche Konfliktwahrnehmungen und Selbstbilder pflegt, wie es derzeit der Fall ist. Dennoch bin ich zumindest derzeit noch der Auffassung, dass Minsk II, das Abkommen, das kürzlich zustande kam, über einen Waffenstillstand ein ganz guter Anfang zumindest sein kann für eine mittelfristige Deeskalation des Konflikts, die natürlich dringend nötig ist.
Ja, Stichwort Minsk II. Kurz nach der Sicherheitskonferenz am 12. Februar wurde das sogenannte Minsk II-Abkommen unterzeichnet. Was hältst du denn von dem Abkommen?
Also diese Waffenruhe, die da eben bei diesem Abkommen vereinbart wurde, gilt eben seit 15. Februar, wird mehr oder weniger, muss man natürlich sagen, eingehalten, wurde dann am 18.02. auch noch mit einer UN-Resolution bekräftigt. Ich bewerte das erstmal positiv natürlich, dass das überhaupt zustande kam, aus dem einfachen Grund, dass das allererste, was es überhaupt jetzt braucht in der Situation angesichts der dramatisch hohen Opferzahlen, wirklich ein Waffenstillstand ist. Das ist die Grundlage, um überhaupt in Dialog, in irgendwie gearteten Konfliktlösungsmechanismen oder sonst was zu kommen, die natürlich im Augenblick relativ weit weg sind und wie auch unklar ist, wie das dann aussehen kann. Interessant an diesem Minsk II-Abkommen finde ich vor allem dann den darin enthaltenen Artikel 10, der beinhaltet, wenn ich daraus zitiere, dass alle ausländischen bewaffneten Formationen, militärische Ausrüstung und Söldner vom Territorium der Ukraine zurückgezogen werden müssen. Das wird natürlich jetzt in den Medien bei uns immer ausschließlich auf Russland gemünzt, bedeutet aber natürlich, wenn ich den Wortlaut richtig lese, natürlich auch, dass die USA selbiges tun müssen, und ist eigentlich auch in meiner Lesart eine klare Absage an die Planungen, die eben bei der Sicherheitskonferenz etc. angestellt wurden, diese offensiven Waffensysteme etc. an die ukrainischen Regierungstruppen zu liefern. Das heißt, glaube ich, dass wir in nächster Zeit auch natürlich schauen müssen, dass diese Bestimmungen dann auch im Westen ernst genommen werden, die in diesem Minsk II-Abkommen enthalten sind. Worüber man sich aber natürlich keine Illusionen machen darf, ist, dass es allerlei Kräfte gibt, die versuchen, dieses Minsk-II-Abkommen in irgendeiner Form zu Fall zu bringen. In den USA ist es relativ eindeutig, dass man auf der republikanischen Seite eine ganze Reihe von einflussreichen Kräften hat, die an einem Waffenstillstandsabkommen und einer Deeskalation in der Ukraine überhaupt kein Interesse haben. Gerade John McCain, der ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidat, ist da ein gutes Beispiel. Aber auch innerhalb der Obama-Regierung ist besagte Victoria Nuland zum Beispiel eine ziemliche Hardlinerin etc. Aber auch in der Ukraine selber, in der ukrainischen Regierung, gibt es durchaus Kräfte, die zumindest meiner Warte nach da kein Interesse an so einem Waffenstillstand haben. Das Erste, was man sich vergegenwärtigen muss, es gab ja schon mal ein erstes Minsk-I-Abkommen und jetzt auch das zweite Abkommen, das kam nur auf der Grundlage zustande, dass die Regierungstruppen im Vorfeld schwere Verluste haben hinnehmen müssen. Und Minsk I nach dem Abkommen diente eben auch dazu natürlich, sich erstmal wieder aufzurüsten, neue Rekruten zu holen etc., um dann nochmal in die Offensive gehen zu können. Und das ist natürlich eine Sorge, die jetzt eben wiederum herrscht, dass nach den schweren Niederlagen, die die Regierungstruppen eigentlich im Vorfeld von Minsk II erlitten hatten, das jetzt lediglich sozusagen zu einem Auffüllen der Ränge genutzt werden könnte, um eine neue Offensive vorzubereiten. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass eigentlich relativ unklar ist derzeit, ob Präsident Poroschenko überhaupt noch wirklich die Kontrolle über die Streitkräfte in der Form hat. Es gab jetzt kürzlich Berichte, dass Igor Kolomoyski, einer der einflussreichsten Oligarchen in der Ukraine, seine Truppen, das sind vor allem die rechtsradikalen Bataillone Azov zum Beispiel und Donbass, die von ihm finanziert und aufgebaut wurden, aus dem Generalstab rausgelöst haben. Und es sind wohl auch diese Bataillone, die das Minsk-II-Abkommen stark kritisieren und auch Poroschenko kritisieren. Das heißt, möglicherweise teilt sich auch da in der Ukraine selber im Regierungslager, im vormaligen, gerade einiges auf. Letzter Punkt, den man noch betonen muss, nur mit dem Waffenstillstandsabkommen ist natürlich erstmal nichts gewonnen. Es ist nur so viel gewonnen, dass man jetzt die Option hat, über längerfristige Lösungen nachzudenken, den Konflikt erstmal einzufrieren, durchzuschnaufen und zu überlegen, wie man da rauskommt. Ich glaube, die einzige langfristige Lösung wäre tatsächlich, dass die Ukraine zwingend ein blockfreier Staat bleiben muss. Das heißt also weder der Eurasischen Wirtschaftsunion, die von Russland angeführt wird, beitreten kann und wird, noch aber natürlich NATO und auch dieses Assoziationsabkommen mit der EU gekündigt werden müsste. Und da fand ich es relativ interessant, dass einem Bericht des Figaro zufolge genau das ursprünglich am Anfang ein Teil dieser Verhandlungen um Minsk II gewesen sein soll, durchaus auch von Deutschland und Frankreich unterstützt, also gerade die Neutralität der Ukraine, dass das aber inzwischen eben kein Gegenstand mehr ist. Und ich glaube, hier liegt natürlich aber die einzige Option, dass man langfristig aus dem Konflikt rauskommt.
Das war Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen mit Beobachtungen von der Münchner Sicherheitskonferenz und Einschätzungen der Folgen des Minsk-II-Abkommens für die Lage in der Ukraine. Danke dir fürs Interview, Jürgen.
Danke dir auch.